Herzlich willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben der Landesregierung Baden-Württemberg.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Verschwörungsfragen, herzlich willkommen zurück. Wir nehmen heute in bewegten Zeiten auf. Es gab einen Anschlag, einen furchtbaren Anschlag in Australien. Es gab einen vereitelten Anschlag in Bayern auf einen Weihnachtsmarkt. Und sehr viele Menschen fragen, oh je, geht alles den Bach runter? Und unsere Antwort ist nein. In Baden-Württemberg gehen wir einen anderen Weg. Wir bekämpfen Antisemitismus, Rassismus gemeinsam mit allen Menschen guten Willens. Und ich kann auch wirklich sagen, dass wir hier auch ein Miteinander der Religion hinbekommen haben, das es nicht in vielen Orten der Welt gibt. Beispielsweise nach dem Terrormassaker der Hamas am 7. Oktober 2023 haben wir die muslimischen Verbände in der Synagoge Mannheim zusammenbekommen. Und da war ich jetzt gerade auch. Und man merkt schon, wo Dialog gelingt und wo er nicht gelingt. Und deswegen bewusst auch in der Folge zu Chanukka und zu Weihnachten habe ich zwei muslimische Freunde eingeladen, die sich seit vielen Jahren in dem Bereich wunderbar engagieren und die sich auch mit Leuten anlegen, wenn es sein muss. Und da freue ich mich sehr, dass wir heute ja zwei besonderen Menschen zu Wort kommen lassen, das Wort erteilen. Und zum einen begrüße ich Gökçen Saratama Uzun, die bekannteste islamische Religionslehrerin in Baden-Württemberg. Also auch übrigens auch bei uns zu Hause hast du Fans, Gökçen. Also auch da Ramadan-Kalender und auch wirklich so, sag ich mal, innovative Elemente, um die Kinder, die Jugendlichen, die Lehrenden auch einfach mitzunehmen ins 21. Jahrhundert. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank für die Begrüßung. Salam Shalom. War richtig schön. Danke, dass ich dabei sein darf heute.
Ja, du bist ja auch in meinem Expertenkreis, also auch da und wirst auch von den jüdischen Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzt. Das höre ich immer wieder, dass sie sagen, man kann dich unerschrocken fragen. Und da sind wir dann auch schon beim zweiten Gast, Dr. Hussein Hamdan. Wir kennen uns seit dem Studium an der Uni Tübingen und haben uns beide in den Dialog geworfen. Du hast deine Doktorarbeit gemacht über christlich-islamischen Dialog, Vatikan, Kairo. Vielleicht kannst du nachher auch ein bisschen Al-Azhar was dazu sagen. Und du bist Islamberater, der erste hier in der Katholischen Akademie gewesen, hier in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Muslim, der quasi Muslime und Nicht-Muslime zusammenbringt. Jetzt bei der Eugen-Bieser-Stiftung und ich habe gelesen, du machst jetzt nicht mehr nur Süddeutschland, du machst die Dachländer, also das heißt Deutschland, Österreich und Schweiz. Herzlich willkommen, lieber Hussein.
Dankeschön, freue mich hier zu sein.
Ja, also herzlich willkommen euch beiden, liebe Gökçen, du bist ja islamische Religionslehrerin und gleichzeitig kämpfst du aber wirklich gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, auch gegen Sexismus, ich sag mal gegen Menschenfeindlichkeit an. Mhm. Jetzt könnte man sagen, naja, als Religionslehrerin hast du genug zu tun, aber ich habe den Eindruck, für dich hängen diese Themen miteinander zusammen.
Ja, die hängen zusammen. Es geht um den Menschen an sich, es geht um Verständnis, es geht um Dialog, es geht um das Miteinander. Erst letzte Woche, als jetzt das VfB gegen Maccabi-Spiel da war, es war total interessant. Wir haben ich bin ja auch noch an der PH Ludwigsburg und bin ja dort für den islamischen Religionspädagogik zuständig. Und mitten im Seminar wollten wir eigentlich über die religiöse Bildung von Kindern sprechen. Wo sind wir gelandet? Wir sind in heute und hier gelandet. Gerade beim VfB-Spiel Maccabi. Und meine muslimischen Studierenden haben dann gerade diese Begriffe, die du alle reingeworfen hast, genauso besprochen. Erstens ging es um die Stuttgarter Zeitung, die dann an dem Tag nochmal gewarnt hat, es könnten zu Ausschreitungen kommen, und zwar von Muslimen. Das heißt, sie haben sich schon wieder in einer stereotype Marginalisierung verstanden. Und dann auch noch, dass man genau als Gruppe nochmal eine Unterstellung bekommen hat, da wird was passieren, und zwar von euch. Und da war es klar, meine Studierenden brauchen auf jeden Fall das Gespräch. Und das Gespräch haben wir dann auch, also wir haben die Stunde dafür genutzt, um das Gespräch und Aufklärungsarbeit. Das heißt, wir haben die Gefühle aufgenommen, wir haben nochmal analysiert, was ist politisch, was ist emotional. Und daraufhin einfach eine Lösung auf das Ganze zu finden, wie können wir damit umgehen? Was können wir da machen, dass wir nicht immer wieder in den Medien als die Schuldigen, die anderen Antisemiten angesprochen werden. Und weil wir das auch nicht sind. um nochmal die Gemeinschaft zu betonen. Und wenn ich dann, auch die Studierenden wissen oft gar nicht, welche Begrifflichkeiten für was stehen. Also sie sind unwissend, indem sie Begriffe verwenden, die dann von der Hamas oder von anderen verwendet wird. Da braucht es eine Aufklärung von beiden Seiten. Aber es braucht auch eine Aufklärung von der nicht-muslimischen Gemeinschaft, wenn die nämlich uns Muslime, also wenn sie eine Person als muslimisch lesen, dann wird diese Person gleich als, ach, das sind die Muslime, das sind die Fremden, die sich nicht integrieren lassen, bezeichnet. Und es gibt nicht die Muslime, so wie es nicht den Islam oder den Christen, den Juden oder die Jüdin gibt. Und da sieht man dann, es sind viele Bereiche, wo wir zu arbeiten haben. Und es, ich habe noch Freude dran, mit all diesen Menschen, egal ob muslimisch, nicht muslimisch, jüdisch, nicht jüdisch, gemeinsam ihre Stereotypen, ihre Meinungen zu reflektieren, woher kommen sie und gemeinsam auch Lösungswege hier zu finden.
Ja, vielen Dank. Es ist ja auch wirklich so, ich war beim Spiel dann, Maccabi Tel Aviv gegen Stuttgart, gegen den VfB. Wir hatten das auch schon vorbereitet und wir wussten natürlich, dass es Extreme auf beiden Seiten gibt. Also was heißt auf beiden Seiten? Also auf deutscher Seite, da gibt es ja dann eben auch nicht nur muslimischen, es gibt auch rechtsextremen, linksextremen Antisemitismus. Und auf Seite von Maccabi gibt es zum Beispiel auch Rassismus. Und wir hatten dann unseren Polizeirabbiner aus Württemberg im Einsatz, der die Fans und Ultras auch gleich begrüßt hat. Und ja, wir haben also da versuchen ja die verschiedenen Formen von Feindseligkeit in den Blick zu nehmen und die Mehrheit, die friedlich leben will, die friedlich Fußball spielen will, die einfach miteinander will und auch ja eine gemeinsame Zukunft haben will, die zu stärken. Das ist unser Job und ich stimme da völlig zu. Das bringt es gar nicht zu sagen, nur die sind schuld und wenn die nicht wären. Und da komme ich ja dann auch schon zu dir. Also Hussein, wir werden uns über die meisten Themen einig, außer über Fußball. Ich glaube, da ist zwischen VfB Stuttgart und Bayern München sehr viele Punkte. Also da werden wir uns im Dialog nicht annähern, aber muss auch nicht sein. Wir können ja mit Vielfalt umgehen. Aber tatsächlich, ich erlebe das in der Arbeit immer wieder, dass Leute versuchen, Juden und Muslime gegeneinander auszuspielen. Und zwar entweder, indem sie sich nur auf eine Seite stellen und sagen, die anderen sind schlecht. Oder, was ich auch zunehmend erlebe, so nach dem Motto, wenn es gar keine Religion mehr gäbe, gar kein Judentum, kein Christentum, kein Islam, dann gäbe es auch gar keine Konflikte. Wie erlebst du das? Ich meine, gerade auch in der Zusammenarbeit mit Kommunen, in der Islamberatung, ist das wirklich so ein zunehmendes Motiv, dass man versucht, Gruppen gegeneinander auszuspielen? Oder ist das nur was wir hier wissenschaftlich oder in Stuttgart bemerken?
Nein, ich glaube, das geht über Stuttgart hinaus. Also ich glaube, die letzten 2 Jahre hat es das an ganz vielen Stellen gegeben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das von Verwaltungsspitzen kommt oder von der Verwaltung, aber immer wieder doch von einzelnen Akteurinnen. Ja, dass vor allem gegenüber Musliminnen dieser Vorwurf immer mitschwebt, antisemitisch zu sein, sich in Deutschland nicht integrieren zu wollen und so weiter und so fort. Ich habe so das Gefühl, dass der Anschlag vom 7. Oktober für viele wie so ein Ventil war, um jetzt wieder auch Vorurteile, Klischees formulieren zu können, die man vielleicht gedacht hat. Auf der anderen Seite erleben wir aber auch, dass das Wirken des israelischen Staates, der Armee in Gaza, auch alles an Antisemitismus hervorgeholt hat, also auch in der deutschen Gesellschaft. Man spricht ja jetzt ganz oft über importierten Antisemitismus, aber bitte, also ganz ehrlich, wenn man so viel unterwegs ist wie wir und mit ganz, ganz vielen Menschen zu tun hat, merkst du, wie plötzlich antisemitische Parolen einfach total wieder gängig geworden sind. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist, was so quer durch die gesamte Gesellschaft geht. Ganz, ganz viele Akteurinnen und Akteure, das erlebst du wirklich überall. Aber es ist auch gut, dass es überall auch Menschen gibt, bei denen man das Gefühl hat, die hauen mal dazwischen, sagen was, versuchen das aufzuhalten. Aber ja, ich kann das bestätigen. Ich würde mir manchmal wünschen, Jüdinnen und Musliminnen würden mal mehr unter sich sprechen. Und dass vielleicht jetzt, natürlich braucht es jemanden wie dich und auch andere Akteure, die Leute zusammenbringen. Ich habe aber manchmal so das Gefühl gehabt, dass vor allem von christlicher Seite es doch Akteurinnen gab, die dann gemeint haben, sie müssten die jüdische Seite noch mehr in Schutz nehmen und dann einem, und das ist mir selbst passiert, auch mit Antisemitismusvorwürfen oder mit Verharmlosung von Antisemitismus gekommen sind, was vielleicht die jüdische Seite so gar nicht erlebt hat. Also wo du das Gefühl hast, du kannst mit der jüdischen Seite über ganz strittige Themen viel konkreter sprechen, viel, ja, also du kannst dir wirklich streiten. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns allen zu denken geben muss.
Ja, ich hatte jetzt ja auch Sukkat Salam im Podcast, also eine jüdisch-islamische Friedensinitiative, die hier in Stuttgart ganz aktiv gewesen sind, weil ich das auch so sehe. Also ich glaube, Dialog braucht keine Betreuung. Jüdische und muslimische Menschen können das sehr gut alleine. Mir ist aber natürlich wichtig, jetzt auch als Beauftragter, dann wirklich auch ja dieses Gespräch zu stärken, weil ich genau den Eindruck habe, wenn man natürlich alle Muslime unter Antisemitismusverdacht stellt, dann macht man es den Radikalen leicht, frustrierte Jugendliche wiederum zu radikalisieren. Also unser Job muss es sein, einmal, wo Antisemitismus oder auch Rassismus, Sexismus auftreten, dem entgegenzuwirken, aber auf der anderen Seite Pauschalurteile zu vermeiden. Das gilt in jede Richtung. Ja, das gilt genauso für Maccabi-Fans, das gilt für israelische Politiker. Das heißt, wirklich immer genau hinzuschauen und zu differenzieren. Und das ist natürlich in digitalen Zeiten wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Viele sagen mir, auch selbst aus dem Sicherheitsbereich, Verfassungsschutz oder so, die sagen, das Problem ist heute zum Beispiel halt auch TikTok, ja, dass dann irgendwelche Leute, du kannst ganz schnell Videos machen, kannst ganz schnell junge Leute und nicht nur junge Leute radikalisieren und die sehen dann in ihrer Blase auch nur immer wieder die eigene Meinung bestätigt. Ich stelle mir das dann schon schwierig vor, wenn man dann plötzlich im Religionsunterricht, du hast es gerade gesagt, sogar an der Hochschule, damit konfrontiert wird, die Leute brauchen ja eigentlich Zeit, die wollen ja eigentlich darüber reden, aber die ist eigentlich im Alltag kaum vorgesehen, oder?
Genau, und deshalb geben wir an der Hochschule den Studierenden, die auch den Bedarf haben, also es sind einige, auch diese Räumlichkeiten, dass sie dann einfach mal reden können, welche Stereotypen oder welche, was sie mit sich tragen, welche Rassismen sie haben, um die einfach mal zu benennen, wahrzunehmen und auch zu reflektieren, zu schauen, wo das herkommt. Du hast ja jetzt ein paar Sachen genannt. Erstens wird man als Muslim ja sofort die Unterstellung, du bist ein Antisemit. Gerade nach dem 7. Oktober ist echt viel passiert. Der Antisemitismus hat noch mehr zugenommen und mit dem Antisemitismus hat auch der anti-islamische Rassismus zugenommen. Also es ist ja auch noch so eine Sache und Muslime, die diesem anti-muslimischen Rassismus um 114%, glaube ich, hat es zugenommen, hat die Klein-Organisation festgehalten. Musliminnen, die jetzt diesen Rassismen ausgesetzt sind und suchen dann natürlich andere Räume und dann kommt TikTok ins Spiel oder andere Social Media, die dann ihnen einen Raum bietet, einfache Erklärungen, Schwarz-Weiß-Denken, Freund-Feind-Denken bietet und das muss reflektiert werden, das muss angeschaut werden, wie ist es einfach so klar zu deuten, zu erklären? Nein, es ist Antisemitismus, wie es Hussein vorher gesagt hat. Gerade, was man ja sagt, Import des arabischen Antisemitismus ist eigentlich ein Reimport, würde ich sagen eher, weil der europäische Antisemitismus ist ja ganz was anderes, der ging dann nach der Kolonisierung ja nach Europa, in die arabischen Länder und kam dann später natürlich mit islamischer Untermalung, populistischer Sprache wieder hierher zurück und dann kam der Nahostkonflikt und alles dazu. Also es sind viele, viele, viele Punkte, die man sich anschauen kann. Es ist nicht nur, ich erkläre dir mal kurz. Es dauert Tage, man braucht Experten, Experten für Politik, Experten für Staatsrecht. Wir brauchen jüdische Personen, die auch dazu sprechen, jüdische Personen für Pro, Contra, für all das Ganze. Und mir tut es halt leid, wir haben nicht so viele jüdische Freunde, mit dem meine ich jüdische Bürger hier. Und die dann immer zu sagen, könntest du mal als Experte vorbeikommen? Da sind sie dann auch noch natürlich überfordert, weil so viele Jüdinnen haben wir nicht in Deutschland. aber wir brauchen sie ganz dringend.
Wobei ich die gute Nachricht habe, also dass mich tatsächlich auch viele, gerade auch in den letzten Monaten angesprochen haben, die gerne auch mehr machen würden im jüdisch-islamischen Dialog.
Also, sehr gerne.
Das ist tatsächlich auch so ein Bedürfnis, weil man das Gefühl hat, einige Freundschaften haben gehalten, manche sind aber auch zerbrochen und man möchte einfach wieder gemeinsam nach vorne arbeiten und diesem Hass auch gemeinsam entgegentreten. Auch jetzt in Australien sieht es ja so aus, dass ein Mann arabischer Herkunft wiederum einen der Attentäter entwaffnet hat, ja, also heldenhaft sich verhalten hat. Das ist ja auch etwas. Und das führt mich auch zur Frage an dich, Hussein. Du hast ja promoviert auch in dem Bereich. Und ich bin manchmal ein bisschen verblüfft, weil die Leute sehr schnell sowas sagen wie muslimischer Antisemitismus und damit religiös sehen. Ich nehme aber enorme Unterschiede zwischen auch verschiedenen Ethnien wahr. Also beispielsweise im kurdischen Bereich oder im bosnischen Bereich weniger oder auch anders gelagert. Im türkischen, arabischen Bereich ist es wieder anders. Das heißt, da zum Beispiel auch arabische Christen sind dann aber auch betroffen. Also ich nehme das jetzt häufig eher auch als ethnische Tradition wahr, als jetzt wirklich einen Religionskonflikt. Und das haben wir ja übrigens auch in Europa. Also zwischen Spanien und Frankreich und Deutschland tun sich ja auch Unterschiede auf, ohne dass wir die jetzt auf die Konfession zurückführen könnten. Wie siehst du das? Du hast, wie gesagt, ja in dem Bereich auch promoviert.
Also ich glaube, dass Religion in dieser ganzen Gemengelage ein Element ist, das wunderbar sich eignet, um als Rechtfertigung genommen zu werden, um die Menschen gegeneinander aufzubringen. Weil Religion natürlich etwas Hochemotionales ist. Es ist was Hochintimes. Wir reden manchmal über Religion heute, gerade wenn es um Muslime geht. Ah ja, da treffe ich mal Muslime. Aber warum tragen sie Kopftuch? Warum tragen sie kein Kopftuch? Aber dass das vielleicht auch intime Fragen sind, dass da vielleicht viel mehr dahinter steckt. Diese Sensibilität haben wir oft verloren. Also Religion kann wirklich etwas sehr, sehr Emotionales sein. Und heute, gerade die letzten Jahre, Jahrzehnte, erlebe ich, dass Religion sehr, sehr emotional gelebt wird. Und vor allem bei jungen Menschen. Religion, also wenn ich jetzt mal aus dem islamischen Bereich spreche, man das Gefühl hat, die Emotion steht im Vordergrund. Es ist keine, nicht in erster Linie die Überzeugung, sondern man sucht eine Identität. Und ich glaube, das ist eine Folge von 9-11. Ja, du hast plötzlich du bist in eine muslimische Identität gedrängt worden. Und das hat, ja, wir sehen zum Beispiel, Kopftuchrate ist gestiegen. Religiosität bei jungen Muslimen ist gestiegen. Ich sage das sehr wertfrei. Aber das heißt, da steckte was dahinter. Da waren oft Diskriminierungs-, Ausgrenzungserfahren, die dich dazu getrieben haben, gar nicht mal selbst mit deinem Glauben auseinanderzusetzen, sondern dir eine Nische zu suchen, sozusagen in deiner eigenen Ursprungscommunity. Und wenn wir jetzt nochmal zum Antisemitismus kommen, ich glaube, Antisemitismus wirst du überall, auch zum Beispiel, du hast die arabischen Christen angesprochen, da erlebst du nochmal eine andere Form von Antisemitismus. Da hörst du manchmal noch Parolen von den Gottesmördern. Ja, also das ist tatsächlich dann nochmal so eine Art theologisch aufgeladener, begründeter Antisemitismus. Und das, was wir ganz oft erleben hier, ist jetzt eher etwas Politisches. Aber nochmal, also du wirst viele Musliminnen haben, vor allem islamistische Gruppierungen haben, aber ich möchte das schon auch nochmal unterscheiden. Viele Musliminnen, die ihren Glauben friedfertig leben, aber vielleicht gar nicht so diese große Bildung haben und dann Passagen aus dem Koran lesen, wo es zum Beispiel um die Juden in Medina geht, also zur Zeit von des Propheten Mohammed, also wir sprechen über das 7. Jahrhundert, und die auf die heutige Zeit übertragen. Und hier muss man natürlich aufpassen, hier muss man natürlich sensibel dann auch damit umgehen. Das heißt, wir erleben das in ganz vielen verschiedenen Formen. Und mir wäre wichtig, dass wir hier nicht anfangen, oder wir müssen eigentlich damit aufhören, mit dem Finger immer auf die anderen zu zeigen. Sondern eigentlich könnten wir mit allen auf den, ja, mit dem Finger auf alle zeigen. Und vielleicht noch eines, ich habe ja die Katholische Akademie im Februar 24 verlassen. Und kurz davor, also nach dem 7. Oktober, habe ich ein paar, also das fiel so mit meinem Weggang, ja, zusammen, habe ich ein Interview gegeben und habe gesagt, der Antisemitismusbeauftragte, Michael Blume, hat jetzt meines Erachtens viel zu tun. Weil du kannst nicht nur pauschal über Antisemitismus sprechen. Wir haben ganz viele verschiedene Antisemitismusformen und du kannst auch in der Aufklärungsarbeit nicht alle gleichermaßen behandeln. Ja, und du hast die letzten 2 Jahre
ganz schön
einen guten Job gehabt. Ja, also das ist, ja, das ist so. Das ist so.
Wäre auch gar nicht zu schaffen gewesen ohne mein Team. Und Hörerinnen und Hörer von Verschwörungsfragen werden es auch wissen. Also zum Beispiel gibt es eine eigene Folge tatsächlich zum Judentum und Jesidentum im Irak, wo es genau ein Verbündeter von Adolf Hitler, Großmufti al-Husseini, damals die Farhud-Pogrome eröffnet hat, wo übrigens auch Nazitruppen aktiv waren, auch im Zweiten Weltkrieg, wo es um Öl gekämpft wurde, was heute kein Mensch mehr weiß. Und das führt mich auch dazu, weil ich tatsächlich am 11. September diesen Jahres habe ich bewusst darüber gesprochen in Freiburg, über diesen Widerspruch, dass wir nämlich auf der einen Seite, darauf haben mich gerade auch die Kurden im Irak ganz stark angesprochen, die haben gesagt, auf der einen Seite redet ihr Europäer gerne über Menschenrechte und auf der anderen Seite kauft ihr bei Saudi-Arabien das Öl, wo damals Frauen noch nicht mal Auto fahren durften und wo ja auch die meisten Attentäter des 11. September von Al-Qaida aus Saudi-Arabien kamen. Trotzdem gab es keinen Druck gegen Saudi-Arabien, sondern es gab Druck auf ganz normale muslimische Menschen in den europäischen Städten. Plötzlich waren quasi die Muslime das Problem, aber Saudi-Arabien wird heute noch von Donald Trump im Weißen Haus empfangen und wird mit allen Ehren als großer Freund, obwohl die Israel nicht mal anerkannt haben als Staat. Und ich kann mir schon vorstellen, oder ich erlebe das auch, dass das auch zu Bitterkeit führt. Also wenn man das Gefühl hat, die einfachen Menschen werden gegeneinander ausgespielt, während auf der Ebene, wo die Milliarden fließen, Öl, Gold, Krypto, da ist man dann doch wieder miteinander gut Freund. Du hast es gesagt, Gökçen, das ist ja aber eine Riesenaufgabe jetzt als Pädagogin, damit auch mit dem Frust und mit den Diskriminierungserfahrungen umzugehen. Ich erlebe das auch immer wieder, ich bin ja viel an Schulen, dass Schülerinnen und Schüler am Anfang denken, jetzt geht's wieder um die anderen, jetzt geht's ja gar nicht drum, was ich erlebt habe und dann positiv überrascht sind, wenn man sie überhaupt mitnimmt und wenn man sagt, du, es geht um dich, es geht um deine Zukunft. Du tust, wenn du Antisemitismus überwindest, nicht anderen einen Gefallen, sondern du tust dir selbst einen Gefallen. Aber das ist doch eine unglaublich komplexe Aufgabe, oder? Das braucht doch wirklich Zeit.
Ich komme noch mal kurz zurück, weil Antisemitismus ist auf jeden Fall ein gesellschaftliches Problem. Es ist kein Problem von einer bestimmten Gruppe. Es ist keine Randerscheinung. Und wir haben dann gesagt, dass es gibt verschiedene Facetten, da fließen dann Politik rein, es fließen Religionen rein. Also das darf man nicht vergessen. Und wenn ich dann an die Schulen denke, wir haben hier Kinder mit Migrations-Background und die haben Rassismus-Erfahrungen. Und sie brauchen Räume, wie sie damit umgehen. Und dann komme ich auf unsere Schulbücher, diese tollen Schulbücher. Egal ob jetzt Geschichte, Deutsch, Mathe, die verstärken nochmal den ganzen Rassismus. Wenn wir immer wieder den Ali als Dönerverkäufer haben, wenn wir dann in Geschichtsbuch, ich mische jetzt alles auf einmal, wenn wir dann den Antisemitismus besprechen und dann diese Bilder haben, diese stereotypischen Bilder, die dann natürlich, wenn ich die bis dahin nicht hatte, gerade Kinder, ich rede mal jetzt von meinen Kindern, türkischen Migrations-Background, da entsteht das, ach so, sollen Juden aussehen. Vielleicht ist der Klassenkamerad neben ihr oder ihm Jüdin und die hat es bis jetzt noch nie interessiert. Aber jetzt entstehen dann irgendwelche Rassismen, Stereotypen, all das Ganze, anstatt sozusagen aufzuklären, kommt da nochmal was. Und dann kommen die ganz tollen Lehrer, die dann das natürlich gut meinen. Und wenn sie dann muslimische Kinder in der Gruppe, in der Klasse haben, also muslimisch gelesene Kinder, man weiß ja nicht, es ist ja auch eine Frage der Religiosität, wie stark man in dieser Religion oder auch in der Kultur drin ist, an der islamischen. Und dann heißt es, ja, du als Muslimin, nimm mal Stellung dazu. Also ein Druck von außen, sich zu positionieren zum Antisemitismus. Und dann denkt man sich, wie, was, jetzt bin ich Muslimin auf einmal. Und jetzt soll ich mich positionieren. Zu was soll ich mich positionieren? Ich habe mich bis gestern gar nicht damit beschäftigt. Und dann steht das Kind natürlich dran und erfährt zum ersten Mal natürlich eine Marginalisierung. Und dann kommt dann das Ganze ins Laufen. Warum werde ich angesprochen? Warum gerade ich? Also da muss ich auch unseren Lehrkräften immer sagen, bitte, seid vorsichtig, Schüler sprechen nicht für eine Gruppe, sondern nur für sich, wenn sie sprechen. Also auch da. Aber auch hier, wenn Kinder von zu Hause aus oder von ihrer Sozialisation, das können ja nochmal Social Media sein, Freunde sein, einfach das Umfeld sein, antisemitische Aussagen bringen, die einfach mal in einem geschützten Raum mal zulassen, zuhören und sich überlegen, woher kommen die? Genau. Was bedeuten die, ohne die Kinder damit zu sagen, du bist ein Antisemit, also keine Bewertung. Aber es sollte natürlich auch nicht so eine Gaststättengespräch sein, jetzt lasse ich mal alles raus, sondern wirklich wahrnehmen, ich sehe dich als Schüler, ich sehe dich, mein Schüler, du hast dir etwas zu sagen, sag mal. Und dann gemeinsam das auch anzuschauen, woher kommen meine Gedanken, wer hat mich beeinflusst, woher hat er diese, wenn man das Ganze schön analysiert und dem Kind dabei hilft, das hilft dann unheimlich in seiner Identitätsentwicklung, weil er lernt, nicht nur einfach Meinungen zu übernehmen, sondern auch diese Meinung dann auch andere Meinungen, also sei es auch zum Fußball, VfB oder wie war es, Bayern München, einfach ja. Mal nochmal anzuschauen.
Hier wird kein Konflikt angefacht, keine Nein. Sorge, Leute.
Aber mal zu schauen, woher das kommt und dann das zu reflektieren. Also dann ist es auch eine reflektierte Antwort.
Ja, ich meine, da kommen wir doch eigentlich auch schon, du hast ja vorher dieses Freund-Feind-Denken, diesen Dualismus auch schon genannt. Also es kommt halt auf eine positive Identitätsentwicklung an, dass sich Leute nicht negativ definieren, ja, und irgendwie zwei arabische Gebete sprechen und jetzt glauben, sie sind die Supermuslime, obwohl sie vielleicht gar keinen Bezug sonst zur Religion.
So arbeiten die TikTok.
So arbeiten die, genau, negative Identitäten.
Aussehen, Sprache, all das Ganze, das ist so, die sind so glaubwürdig.
Ja, mir ist das, diese Zuweisung von Identität tatsächlich hier in Stuttgart, da war ich in der Berufsschule. Ich habe ja eine Finanzausbildung gemacht vorm Studium und ich werde es nie vergessen. Damals waren Balkankriege und der Lehrer kommt rein und neben mir sagt zu meiner Mitschülerin, ah, du bist doch Serbin, ihr seid doch jetzt die Bösen. Werde ich nie vergessen. Und sie war völlig überfordert. Also warum ist sie jetzt die Böse? Und es war sozusagen, es hatte sich festgesetzt, die Kroaten sind die Guten und die Serben sind die Bösen und die Bosnier werden von allen angegriffen. Und diese schnelle Deutung wurde dann auf eine junge Frau, auf eine gerade erst Erwachsene übertragen, die völlig überfordert war, sich dazu zu verhalten. Und jetzt stelle ich mir vor, wie das sozusagen auf einen 13-, 14-Jährigen wirken muss. Und dann kommen Leute um die Ecke mit einfachen Antworten. Bei uns kriegst du Anerkennung und bei uns bist du wer und du brauchst nur drei arabische Sätze lernen und dann bist du der Supermuslim. Das ist ja dann eher so eine Art Tribalismus, eine Gruppenzugehörigkeit, die aber gar nicht reflektiert sein muss. Aber dann, Hussein, dann ist halt schon die Frage, dass wir auf der anderen Seite, aber wenn wir dann immer wieder die Verbände verantwortlich machen, also die Muslime, die sich überhaupt organisieren, oft auch in einer sehr pauschalen Weise, dann wird das ja nicht besser. Also ich kann ja nicht den Leuten sagen, organisiert euch, aber dann auf der anderen Seite den Muslimen, die sich dann wirklich auch versuchen zu organisieren im Rahmen unserer Demokratie, dann auch noch ständig Vorhaltung zu machen, oder?
Also man kann jetzt über die islamischen Verbände in Deutschland sagen, was man möchte und man kann sie kritisieren ohne Ende, was ich jetzt in meiner Arbeit ja auch immer wieder getan habe. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt in den letzten 2 Jahren anfange, DITIB immer mehr in Schutz zu nehmen. Und da geht es mir gar nicht um den Verband an sich, sondern es geht mir um die Gemeinden vor Ort. Wenn du mit den Gemeinden vor Ort zu tun hast, mit den Ehrenamtlichen, mit den Männern, mit den Frauen, mit den Jugendlichen, wenn du die berätst, wenn du mal einen Fortbildungstag machst, wenn du ein paar Stunden mit denen zusammen verbringst, dann merkst du einfach, du redest hier über knapp 1000 DITIB-Gemeinden, das ist kein homogener Block. So, und dann wird einfach mal pauschal über DITIB gesprochen. Ja, seitens auch gerne mal der Politik, gerade nach dem 7. Oktober. Die Islamverbände müssen sich distanzieren. Und da haben wir eine Kundgebung gemacht und da waren sie nicht. Und hier und so weiter und so fort. Das geht doch nicht. Also ich glaube, wir müssen da einfach auch mal, ich habe so das Gefühl, da werden die Leute auch instrumentalisiert. Ja, ich habe das beim 10-jährigen Jubiläum der Islamberatung Baden-Württemberg, als wir das gefeiert haben, jetzt am 2. Juli, habe ich das gesagt? Ich habe gesagt, ich finde diese Forderungen immer sich zu distanzieren, das finde ich total schwierig. Die Islamverbände haben es vielleicht schon vor 10, 15 Jahren versäumt, eine ganz klare Haltung einzunehmen. Eine Haltung ist nochmal was komplett anderes, als sich ständig zu distanzieren. Eine glaubwürdige Haltung und sich als Partner anzubieten, um wirklich auch bei diesen Phänomenen und zu unterstützen. Das ist etwas, was sie versäumt haben. Ständig jetzt zu sagen, ihr müsst euch distanzieren, wir erleben das doch im privaten Bereich. Du hast ja eben gerade gesagt, ja, da passiert etwas. Und ich meine ganz ehrlich, tut mir leid. Und schon müssen wir jetzt glücklich sein, dass der Held von Sydney ein Muslim ist.
Ich weiß gar nicht, ob er das ist.
Also das habe ich heute so gelesen. Ja, sogar Benjamin Netanyahu hat ihn als
arabischer Name, aber wir wissen
Also sogar Benjamin Netanyahu hat von einem mutigen muslimischen Mann gesprochen. So, ja. Und so, und das finde ich absurd. Ich habe heute das Video gesehen. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, also was, also wirklich, das ist ein Heldentat. Das ist wie im Film. Ja, aber ne? Und dann hört man, dass er Muslim ist, oder liest man das, und das macht dann plötzlich was mit einem. Ja?
So eine Kollektivierung gewissermaßen, ja. Man, Erleichterung, dass es auch Gute von uns gibt.
So. Na, so absolut, ja. Also, dass das jetzt vielleicht auch irgendwie jetzt mal ins Gewicht fallen wird. Mhm. Und das finde ich so total, total absurd. Ich möchte gerne aber zum Thema Jugend nochmal was sagen. Du hast die so Safe Spaces angesprochen. Und das ist genau das, was ich die letzten 2 Jahre an ganz vielen Stellen in Beratungen empfohlen habe. Weil ich gemerkt habe, gerade wenn junge Muslime, junge arabischstämmige während des Gaza-Krieges Frusterlebnisse versucht haben zu formulieren, vielleicht auch wirklich Formulierungen gefunden haben, die nicht gut gewählt waren, müssen wir aufpassen. Wir empören uns immer ganz, ganz schnell bei bestimmten Themen, machen es uns leicht, und da glaube ich, braucht es diese Safe Spaces, um diese jungen Leute dann nicht zu verlieren. Und wir haben junge Leute verloren. Wir haben junge Leute verloren. Und das finde ich so schade. Du hast es ja eben gesagt, ich mache ja Islamberatung jetzt im Dachraum. Es ist ein großes Modellprojekt. Und zum Beispiel kann ich sagen, Salzburg ist eine unserer Städte. Und dort gibt es jetzt vom 1. bis zum 7. Februar eine ganze Islamwoche mit verschiedenen Veranstaltungen und Workshops. Und es wird einen Jugenddialog geben, christlich-muslimisch. Und ich habe von Anfang an gesagt, mach den in einem Safe Space und mach den nicht religiös. Sprecht nicht über religiöse Themen, sondern christliche und muslimische junge Menschen aus Salzburg begegnen sich, lernen sich kennen als Bürgerinnen dieser Stadt. Ja, 3 Stunden, eine christliche und eine muslimische Moderation dabei. Das ist die erste Begegnung auf Jugendebene dort. Ja, 7 bis 10 Jugendliche aus jeder Religionsgemeinschaft, und habe gesagt, und schaut, wenn es dann klappt, dann könnt ihr vielleicht mehr miteinander machen. Wir müssen nicht immer das Religiöse in den Vordergrund stellen, sondern wirklich auch zu sagen, wir sind Stuttgarterinnen und Stuttgarter oder wir sind Salzburgerinnen und Salzburger, und dann erlebst du Dialog vielleicht einfach nochmal anders. Da erlebst du auch nochmal Gemeinsamkeiten nochmal anders, bevor du dann in religiöse Traditionen kommst. Ich glaube, das wird ganz oft unterschätzt.
Also ich habe selber erlebt tatsächlich, dass sogar meine Frau ja Muslimin ist und ich dann selber auch zum Beispiel zum Muslim oder Antisemiten ernannt worden bin. Also das ist dann, man ist dann ganz schnell mit diesen Übersprungshandlungen da. Das erleben natürlich jüdische Menschen genauso. Also dass es dann ihnen unterstellt wird, sie seien, sie müssten sich zum Beispiel von Netanyahu distanzieren. Das höre ich auch immer wieder. Ja, den jüdischen Gemeinden, es gäbe viel weniger Hass, wenn die sich distanzieren würden. Und ich das schwierig finde, das von einer Religionsgemeinschaft zu verlangen, auch von einer muslimischen. Ich zum Beispiel bei DITIB natürlich, da kann man sehr, sehr viel kritisieren, aber ich sage eben auch Leute, zum Beispiel Imame zu bezahlen, das schaffen die Verbände nicht mehr ohne den türkischen Staat. Die meisten kriegen das gar nicht hin. Das heißt, da herrscht auch eine Abhängigkeit, und das dann Ehrenamtlichen vorzuwerfen, die sich vielleicht wirklich bemühen, vor Ort eine gute Arbeit zu machen, hilft vielleicht gerade nicht, diese Abhängigkeit zu verringern. Im Gegenteil, es wird dann diejenigen, die sich bemühen, Brücken zu bauen, zurückschrecken lassen, und diejenigen, die zum Beispiel türkischen Nationalismus durchdrücken wollen, die wird wird es stärken. Das heißt, da muss man doch auch wirklich überlegen, wie man da weiterkommt. Ich kann sagen, in Baden-Württemberg, wenn ich die Verbände rufe, sind sie da. Wir waren gemeinsam in der Synagoge in Mannheim. Bei Veranstaltungen, bei Demonstrationen habe ich immer wieder muslimische Vertreterinnen und muslimische Vertreter dabei gehabt. Oder jetzt beim Fachtag, du warst, glaube ich, auch da, ja. Kökçen, ja. Da, die muslimische Beteiligung war toll. Also wir hatten über 200 Menschen in Leinfelden-Echterdingen, mehr als doppelt so viel, wie wir erwartet haben. Und es waren muslimische Menschen selbstverständlich dabei. Und zwar nicht als Gruppe, wo man sagt, das sind jetzt hier mal die Schuldigen, ja, sondern ihr wart einfach Teilnehmende. Und ich habe das Gefühl gehabt, das tut gut, in so einem Safe Space oder einem Brave Space zu sein, ein Netzwerk, wo man einfach sagt, wir wollen gemeinsam in einer Gesellschaft leben, in der es okay ist, verschieden zu sein. Jüdisch, christlich, muslimisch, jesidisch, nicht religiös, in der es okay ist, verschieden zu sein. Ist das zu einfach von mir gedacht oder ist das etwas, was sich junge Leute wünschen? Man könnte ja auch sagen, die brauchen erstmal eine Identität, die können doch nicht einfach verschieden sein. Die müssen erstmal wissen, wer sie nicht sind. Wie siehst du das?
Man sollte den Jugendlichen auf jeden Fall Räume geben, da gebe ich dem Hamdan Hussein auf jeden Fall recht, Räume geben, wo sie gemeinsam an Projekten arbeiten, wo nicht zuerst mal das Judensein, das Muslimsein oder Christsein zählt, sondern einfach ein gemeinsames Projekt. Also man ist ja wirklich alle zusammen in der Klasse 10b und macht dann irgendetwas. Projekttag, Projektwoche ist wunderbar. Und auf einmal ist man der Jude, die Muslimin, die Christin, die soll dann dazu bitte nimm mal...
Stellung
dazu genau. Nehmen, dankeschön. Genau, und auf einmal ist man in einer anderen Rolle.
Was übrigens ja auch schon so ein ganz interessanter Begriff ist. Stellung nehmen ist ja schon so eine Art, man muss sozusagen, eine Stellung wird verteidigt, eine Stellung wird eingenommen. Genau. Also wir zwingen damit junge Menschen in eine Verteidigungsposition, die sie vielleicht gar nicht einnehmen wollen. Sie wollen vielleicht einfach über Fußball oder über Mathematik oder über Kunst reden.
Absolut. Und diese Räumlichkeiten, einfach mal das wegzulassen. Also gerade in den Medien, wenn jemand muslimisch gelesen wird, dann heißt es auch gleich fremd. Also ich kann mich nur wiederholen, er ist fremd, er ist nicht integrationsfähig und natürlich ist er antisemitisch. Ja, also das wird dem einen unterstellt. Und wenn ich dann mit meiner jüdischen Freundin irgendwo einen Kaffee trinken gehe, ihr geht gemeinsam Kaffee trinken, geht das? Mhm. Klappt das denn? Wieso ist der Kaffee hier säurig? Also man muss da ein bisschen ironisch auf diese Leute reagieren. Ich weiß natürlich, was sie meinen, aber das ist eher hier Normalität. Also dass wir mit Muslimen, mit Jüdischen, wenn wir jüdische Freunde haben, zusammenarbeiten, immer noch zusammen Kaffee trinken gehen. Aber uns wird halt unterstellt, direkt gleich nach dem 7. Oktober, du kannst das nicht, du musst nicht, du darfst nicht, das geht nicht, weil du musst jetzt Stellung nehmen, auf jeden Fall. Und du kannst nicht mit Juden Kaffee trinken gehen.
Hm. Und? Ich meine, das ist aber auch ein Aspekt, da wollte ich euch beide auch fragen, weil ich das immer wieder auch erlebe, dass es ja dieser Druck dann durchaus nicht nur auf Jugendliche ist, sondern wenn du ein Erwachsener bist und es gibt von dir auf Instagram oder Facebook irgendwie ein Foto, wo du mit den, in Anführungszeichen, falschen Leuten gesehen bist, ja, dass man dann auch Druck bekommen kann, dass mir Leute zum Beispiel sagen, ja, ich habe Familie in der Türkei, ich kann nicht mehr einfach in der Synagoge sein, das kann Konsequenzen für mich haben, also dass es aus den Communities halt auch einen Druck gibt, der, würde ich auch sagen, eher ethnisch als religiös daherkommt, sondern eher dieses Freund-Feind-Denken ist. Ist das so? Ist das, hat das zugenommen? Auch mal, dass wir jetzt nicht immer so tun, als wären nur die jungen Leute das Problem, sondern...
Also ja, es ist so, man kann in meinen Instagram-Account reinsehen und dann sieht man auch, dass ich schon dreimal in Israel war und auch an verschiedenen jüdischen Festlichkeiten teilgenommen habe. Und es kam schon von bestimmten Communities oder von bestimmten Menschen dann die Aussage, du bist ja eh Freundin von Juden. Und das war jetzt nicht freundlich gesagt, sondern schon abwertend und was meinen Sie damit, frage ich dann zurück. Oder mit Ihnen brauche ich nicht zu reden, Sie sind da nicht objektiv. Mhm. Also solche Sachen. Und dann ist da so ein innerer Druck. Also ich muss als Muslim emotional natürlich auf jeden Fall moralisch auf der Seite der Hamas sein. Sonst geht's nicht und sonst bin ich Verräterin des Islams. Und aber auch da zeigt es sich, dass die Personen, die solche Sachen sagen, keine Ahnung haben, was sie sagen. Wie Hussein es vorhin gesagt hat, die benutzen Begrifflichkeiten, ohne zu wissen, was hinter Hamas steckt. Ja, Muslim Brother lässt grüßen. Und wer hat die gegründet? Die Nazis. bezahlt damals von den Nazis mit ihrer Ideologie. Wer weiß das schon? Welcher Muslim weiß das heute?
Also das Bündnis sozusagen damals der Faschisten und auch der, ja, der Export von Antisemitismus, ja, war wirklich massiv. Selbst bei der Hamas haben wir noch die Protokolle der Weisen von Zion zum Beispiel in Ideologiebaustein drin. Aber du hast gerade sehr genickt, Hussein. Jetzt arbeitest du ja selber, du hast für die Katholische Akademie gearbeitet, Eugen Bieser, Stiftung Eugen Bieser, ein christlicher Religionsphilosoph. Ich habe deinem Nicken gerade entnommen, dass du solche Zuschreibungen relativ gewöhnt bist, sozusagen. Ist das so? Wird man da irgendwann gelassener? Ich meine, ich erlebe das ja auch ständig. Ja, der Christ mit einer Muslimin verheiratet, hat Jesiden geholfen, arbeitet mit den Juden zusammen. Da die Leute denken, ich bin Illuminat vierter Stufe und habe ein Raumschiff. Wie gehst du damit um mit sowas?
Raumschiff, das wird ja immer spannender hier.
Wir schauen uns mal die Welt von oben an.
Ja, genau.
Ich glaube, wenn man jetzt so lange wie wir das machen, und man hat schon echt einiges erlebt. Also ich glaube, wir drei können schon sagen, wir haben sehr viel erlebt. Also ich bin jetzt seit gut 15 Jahren in diesem Feld tätig. Und du bist ja ständig unter Beschuss. Von irgendeiner Seite. Manchmal auch von allen Seiten. Und du erfährst aber auch viel Lob. Aber es ist schon interessant, ne, dass also viele Dinge bleiben dann doch, also das Negative bleibt ja an einem auch oft haften. Und das macht was mit einem. Und irgendwann mal musst du für dich auch versuchen, das Ganze mit mehr Pragmatismus zu sehen. Also ich merke das an mir. Ich habe, glaube ich, vor 10 Jahren Dinge noch emotionaler erlebt. Dann bin ich sehr pragmatisch geworden. Die letzten 1-2 Jahre haben mich schon noch mal emotional aufgewühlt. Wobei ich schon auch merke, der Stellenwechsel tut mir gut, weil ich bin nicht mehr so mittendrin, aber dennoch noch voll dabei. Ja, also ich muss jetzt nicht jeden Tag irgendwie 5-mal so gefühlt meine Meinung zu irgendwelchen Dingen sagen und kann punktuell in Städten sehr viel arbeiten und bewirken und auch was aufbauen, also auch mit ja auch Beziehungen nochmal neu aufbauen. Und ich merke einfach, dass man viel strategischer denkt als, und versucht auch so ein bisschen die Emotion an der einen oder anderen Stelle rauszuhalten. Das gelingt natürlich nicht immer. Aber ja, ich meine, vielleicht wird man auch mit dem Alter auch ein bisschen weiser und auch ein bisschen reifer. Und ein bisschen gelassener in bestimmten Dingen.
Ja. Also das ich fand auch, ich denke, Dialog hat ja auch immer mit Emotionen zu tun. Und wenn man sie sozusagen nicht zulässt, wie soll Freundschaft entstehen? Wie soll Commitment entstehen, wenn man sich nicht drauf einlässt? Aber ich kenne auch diese Gefühle von Verbitterung, wenn man das Gefühl hat, man hängt sich rein, da wird der Name angegriffen, die Familie wird angegriffen, man wird sozusagen, wie du sagst, manchmal sogar von allen Seiten beschossen. Es geht ja Sukkot Salam auch so, und das habe ich auch immer wieder so erlebt, ja, dass dann Leute, den einen bist du immer zu kompromissbereit und die anderen werfen dir vor, dass du noch nicht weit genug gegangen bist und da nicht zu verbittern. Also mich hat auch schon mal mein Team gestoppt. Die haben auch schon mal gesagt, jetzt brauchst du mal eine Pause, weil sonst wirst du sonst selbst irgendwann, also es gibt ein zu viel. Aber ich sehe, du möchtest was dazu sagen.
Ja, ich glaube, was mich in der letzten Zeit am meisten nachdenklich macht und vielleicht aufregt, ist, dass man das Gefühl hat, gerade in diesen Krisenzeiten gibt es Menschen, die auch eine Plattform bekommen, aus verschiedenen Kreisen, die versuchen, ihr eigenes Geschäft mit uns allen zu machen. Ja, ich möchte hier jetzt keine Namen nennen, ja, und so weiter.
Also du meinst quasi diesen Freund-Feind-Dualismus bedienen und die kriegen dann die ganz große,
natürlich,
die ganz große Plattform.
Absolut. Und du siehst auch, also auch auf muslimischer Seite, muslimische Akteure, die plötzlich jetzt in den Medien sind, die plötzlich deren Meinung Gewicht hat, die, also wo du das Gefühl hast, die können uns jetzt erklären, wie man mit muslimischen Verbänden, mit muslimischen Akteuren, mit muslimischen Themen umzugehen ist. Und wenn man dann tiefer reinschaut oder auch wenn man in die Diskussion geht, dann merkt man einfach, da steckt mehr dahinter. Und das ist enorm schwierig dagegen etwas auszurichten. Weil am Ende sind die Menschen, Für mich gibt es so zwei Ebenen. Wir beraten in Kommunen. Ich sage manchmal der Verwaltungsspitze, schauen Sie nicht auf das, was in der Türkei passiert. Schauen Sie, was hier bei Ihnen mit den in Ihrem 7000 Einwohnerinnen-Städtchen passiert. Bewerten Sie die Musliminnen hier vor Ort. Natürlich dürfen wir die Augen nicht verschließen vor dem, was woanders auch passiert. Aber erst einmal meine Bürgerinnen und Bürger hier. Mal schauen, wie ich mit denen auskomme. Und weil Zusammenleben ist halt einfach im kommunalen Kontext. Ja, das passiert im kommunalen Kontext. Aber am Ende sind wir alle auch sehr gesteuert von dem, was die Medien uns geben und von dem auch oder von denen, die in den Medien auch bestimmte Plattformen bekommen.
Und das ist nochmal ein Punkt, den ich bei dir ansprechen möchte, Gökçen, weil natürlich höre ich das immer wieder. Also jüdische Menschen glauben überwiegend, dass die Medien israelkritisch berichten würden und dass das sozusagen ja alles ganz einseitig für die Palästinenser wäre und für die Hamas. Bei muslimischen Menschen höre ich genau das Gegenteil. Die sagen, oh, die ganzen Medien sind ja alle pro Israel und wir werden die ganze Zeit verantwortlich gemacht. Ich unterrichte ja Medienethik. Wir kennen das, also diese Hostility Bias, dass jede Gruppe sich immer wieder diskriminiert fühlt. Ja, sogar ein Präsident der Vereinigten Staaten, der mächtig ist wie nochmal was, oder Berlusconi damals dem Großteil der italienischen Medien gehörten, die fühlten sich alle immer verfolgt von Medien. Aber ich denke mir, bei jungen Leuten ist das ja wirklich ein Problem. Also wenn sozusagen dann das Gefühl entsteht, alle sind gegen mich oder gegen meine Gruppe. Wie schaffst du es denn, da auch mit diesen negativen Emotionen umzugehen? Du hast es erwähnt, du wirst selber angegriffen und trotzdem erlebe ich dich in dieser Arbeit eigentlich immer sehr fröhlich, hoffnungsfroh. Wie schaffst du es, nicht selber zu verbittern?
Ich konzentriere mich inzwischen auf das, was gelungen ist und auf das, was gelingt und auf das, was wir mit Freunden überhaupt erreicht haben mit der Arbeit. Dass wir nicht alle erreichen, das tut mir leid. Das ist auch sehr traurig, aber ich konzentriere mich wirklich gerade nur auf das Positive. Und diese Freundschaften sind unter Menschen und wir Menschen haben Emotionen. Das heißt, alles ist sehr emotional gebunden. Und das wissen die Medien und die arbeiten nicht mehr, wenn es um Politik gibt, sachliche Informationen, sondern die werden alle schön emotional nochmal untermalt, so dass man dann, dass die Studierenden dann kommen und dann sagen, ja, aber, ja. Und dann die Mutter, die da weint, das Kind natürlich, diese Bilder, das sind keine normalen Bilder mehr, die im Fernsehen gezeigt werden. Das sind Bilder, die hätte man vor 20 Jahren wahrscheinlich nie gesehen oder hätte man auch nicht gezeigt. Und dann kommen die Studierenden und sagen, ja, wir sehen überall nur tote Muslime und über die spricht keiner. Und dann schauen wir mal erst, wo sie was sehen, was sie sehen, ob es auch wirklich die Bilder sind. Also wirklich sehr viel Medienkompetenz, Medienarbeit und all das Ganze. Und wirklich Konzentration auf das, was ich erreiche.
Ja, wir sind jetzt auch schon in der Zeit weit fortgeschritten, aber ich hoffe, es ist den Hörerinnen und Hörern jetzt eben auch deutlich geworden. Es gibt die Möglichkeiten zum Dialog und es gibt die Möglichkeiten, was zu tun und es gibt gute Menschen in allen Kulturen und allen Religionen, die auch bereits dabei sind. Deutsche sind wir eh alle, das muss auch mal klar sein, Deutsche unterschiedlicher Herkunft, aber Deutsche. Und hier in Baden-Württemberg gibt es eine Menge guter Initiativen. Sukkat Salam hatten wir in der Folge, aber werden auch noch weitere dabei haben. Dr. Hussein Hamdan mit der Islamberatung, Eugen Bieser Stiftung, liebe Kommunen, ja, wendet euch an die Leute, sucht die Möglichkeiten auch vor Ort. Es muss nicht immer eskalieren und die Menschen, die bei euch leben seit 20, 30 Jahren, sind in keiner Weise dafür verantwortlich, was in der Türkei oder in Saudi-Arabien oder sonst wo passiert. Der islamische Religionsunterricht haben wir ein Stiftungsmodell, dass er stattfinden kann, weil das mit den Verbänden sozusagen direkt noch nicht klappt. Aber ich finde, es darf sich nicht zurückentwickeln und das wäre es muss sich nach vorne weiterentwickeln und will dir auch einfach für die Arbeit in dem Bereich danken. Ich möchte jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, den beiden das Schlusswort geben, dass eben auch mal einfach deutlich wird, wir hier in Baden-Württemberg, wir können die Konflikte der Welt nicht lösen, aber wir können ein Vorbild sein. Wir können die Chancen hier nutzen, um für Frieden, für Miteinander, für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit einzutreten. ganz egal, ob wir religiös sind oder welche Religion wir haben. Und damit das nicht immer mit meinem Sermon zu Ende geht, würde ich jetzt also dem Hussein und der Gökçen das Schlusswort lassen.
Ah ja, vielen Dank für die Gelegenheit heute über so wichtige Themen zu sprechen. Und ich möchte jetzt einfach allen wirklich schöne Feiertage wünschen und uns allen eine friedliche Zeit wünschen. Und zwar allen, ob religiös oder nicht religiös und wie religiös. Und vor allem den Menschen in Sydney, also der jüdischen Gemeinde, nach diesem Anschlag, einfach viel Kraft und viel Geduld wünschen, weil das werden diese Leute jetzt auch brauchen. Es ist immer, gerade wenn du bist am Feiern und dann passiert so etwas und das Feiern geht dann in Trauer über, das ist besonders schmerzhaft. Aber ich möchte einfach schon auch sagen, dass ich uns allen eine friedliche Zeit wünschen möchte. Danke.
Ich schließe mich dir auf jeden Fall an und ich möchte nochmal den Fokus auf den Einzelnen werfen. Es geht um den einzelnen Menschen. Wir haben es hier mit Menschen zu tun und es geht auch darum, dass wir den Dialog immer wieder von vorne aufsuchen, am Ball bleiben und uns auch auf das konzentrieren, was in der Hand ist, auf das Positive. Es passiert sehr viel Leid in der Welt, ja, aber wo habe ich Einfluss? Wo kann ich was verändern? Und da anzusetzen, bei mir zu Hause, in meiner Freundschaft, in meiner Umgebung und da mit diesen Menschen gemeinsam Schritt für Schritt zu arbeiten, weil das ist wie ein Schneeball. Dann geht es immer weiter und dreht sich dann in die Welt hinaus. Und deshalb wünsche ich auch allen Menschen schöne Feiertage, alle, die etwas zu feiern haben, und allen freie Tage, die einfach die Zeit nutzen wollen, einfach jeden eine besinnliche Zeit.
Chanukka Sameach, frohe Weihnachten und schöne Feiertage.
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.